der Industriepodcast des VDMA. Verpackung, das ist ein Thema, das uns alle betrifft und gleichzeitig auch oft unterschätzt wird. Denn ohne Verpackung würde unsere moderne Versorgung gar nicht funktionieren. Und trotzdem stehen sie oft stark in der Kritik. Und genau dieses Spannungsfeld schauen wir uns heute genauer an. Wir sprechen über Nachhaltigkeit, neue Materialien und auch die Rolle des Maschinen- und Anlagenbaus, wenn es um Verpackung geht. Denn der liefert die dafür notwendigen Technologien. Und zu diesem Thema habe ich zwei spannende Gäste, die ich begrüße. Judith Binzer, Referentin für Verpackungsmaschinen im VDMA-Fachverband Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen. Hallo.
Hallo.
Und Professor Dr. Marek Hauptmann, Abteilungsleiter Verpackungs- und Verarbeitungstechnologien beim Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV. Schön, dass auch Sie dabei sind. Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Verpackungen sind gesellschaftlich extrem wichtig, denn ohne Verpackung wäre die Versorgung der wachsenden Weltbevölkerung mit sicheren Nahrungsmitteln und Medikamenten gar nicht möglich. Warum sind Verpackungen trotz Kritik noch unverzichtbar, Frau Binzer?
Ja, genau, wie Sie so schön gesagt haben, es besteht an Verpackungen doch irgendwo eine Kritik, die wir alle mitbekommen. Wir alle kennen die Bilder von vermüllten Meeren oder Stränden, die wir vor allem sehen. Aber trotzdem, sagen wir mal, ohne Verpackungen geht es nicht. Ne? Sie sind unverzichtbar. Vor allem, wenn man sieht, dass die Weltbevölkerung nach Prognosen bis zum Jahr 2050 wird sie auf über 9,7 Milliarden Menschen steigen. So, die Menschen müssen alle versorgt werden. Es besteht zudem vor allem in Entwicklungsländern eine steigende Urbanisierung. Größere Städte entstehen. Von daher, es besteht ein hoher Bedarf an hygienisch verarbeiteten und sicher verpackten Lebensmitteln und auch Medikamenten, Pharmazieprodukten vor allem, die auch verpackt werden müssen. Wir haben eine alternde Bevölkerung, auch hier bei uns. Die Verpackungen schützen Produkte, sie verlängern die Haltbarkeit von Lebensmitteln und verhindern auch die Verschwendung, vor allem, wenn man jetzt mal auch außerhalb von Deutschland geht, in Regionen mit anderen klimatischen Bedingungen, hoher Luftfeuchtigkeit, wo es sehr warm ist. Sie sichern auch, wenn man wieder auf Pharma-Medizinprodukte schaut, vor allem auch vor Fälschungen, vor falschen Pharmazieprodukten. Letztendlich, sie sind essentiell, auch Verpackungen für sichere Lagerung und Transport von Waren. Und hier sind wir wieder auch beim Maschinen- und Anlagenbau. Wir haben nicht nur die Produkte im Supermarkt, sondern auch Transportverpackungen. Und die Maschinen- und Anlagenbauer verpacken ihre Komponenten, Produkte, Anlagen. Die müssen auch verpackt werden und sichern die auch vor dem Transport, dass etwas beschädigt wird. Und zu allerletzt, Verpackungen irgendwo transportieren die auch eine Botschaft und rufen Emotionen beim Verbraucher hervor.
Herr Hauptmann, wenn es um Kritik geht beim Thema Verpackung, geht es immer um Aspekte wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Können Sie das näher erläutern? Und wann gilt denn eine Verpackung als nachhaltig?
Ja, das ist ein spannendes Thema. Kritik beginnt ja immer da, wo das Lebensende der Verpackung eigentlich erreicht ist und die ihre Funktion schon erfüllt hat. Also die Funktion, die Frau Binzer gerade eben schon genannt hat, also beim Transport zu schützen, rationell transportieren zu können und dann aber auch Funktionen, die man nie so sieht, als Atmosphärenschutz beispielsweise zu gewährleisten, das sind ja Dinge, da schützen wir ja schon die Ressourcen, aber nicht so sehr das, was als Packmittel eingesetzt wird. Das ist ja nur das Mittel zum Zweck, sondern da schützen wir eigentlich die Produkte, die da verpackt sind. Und da beginnt da auch die Nachhaltigkeit. Wenn wir die sehr gut schützen, dann haben wir natürlich auch keinen Verlust an Produkten. Und das ist vielleicht das, wo man am Thema Nachhaltigkeit beginnen muss. Verpackung wird immer gern als Abfall am Schluss gesehen. Und das ist natürlich auch so. Man muss sich dann Gedanken machen, was mit dem Abfall passiert. Aber das, was sie vorher geleistet hat, das muss man eben auch in Rechnung stellen. Und wenn man dann Nachhaltigkeit bewertet, dann ist es genau das, was man eigentlich machen muss. Die gesamte Bilanz sich anschauen, wie viel habe ich dafür aufgewendet, das Produkt zu entwickeln, zu produzieren und was habe ich vielleicht auch an Aufwendung für die Verpackung gehabt. Und dann habe ich es natürlich erfolgreich an Konsumenten an den Lieferketten Widerpart geschickt und alles ist heile geblieben und kann weiterverwendet werden. Und da ist schon viel gewonnen im Sinne der Nachhaltigkeit. Aber wenn es um Nachhaltigkeit der Verpackung geht, da gibt es natürlich noch ganz andere Themen. Nachhaltigkeit ist ja in drei Säulen orientiert. Man schaut immer als allererstes auf die ökologische Nachhaltigkeit. Die steht auch im Vordergrund, weil natürlich die Verpackungsmaterialien dann nie einfach verschwinden, wenn man sie irgendwo hinwirft. Das wissen wir alle. Das ist bei uns sicher nicht so intensiv. Da sind es eher Sammelsysteme, die schon etabliert sind. An anderen Stellen in der Welt ist das nicht so. Aber selbst wenn man die Sammelsysteme hat, ist es eben jetzt zutage getreten, dass trotz allem es schwierig ist, dann wieder einen Wertstoff daraus zu machen. Und da sprechen wir über Kreislaufsysteme und wir sprechen natürlich über die Aufwendungen insgesamt, die dann auch in Ökobilanzen zum Beispiel geführt werden können. Ne? Ja, und da hat die Verpackung als Material, weil sie so kurzumtriebig ist und so schnell das Nutzungsende gleich da ist, ne, bei einem Auto, was man lange gefahren hat, da sprechen wir auch darüber, was wir damit hinterher machen, aber das ist eben auch 10, 15 Jahre schon gefahren. Die Verpackung, die ist eben möglicherweise schon nach ein paar Wochen wieder am Lebensende und muss behandelt werden. Und deswegen ist das sicherlich so sehr im Fokus der Bevölkerung.
Wenn es um Nachhaltigkeit geht beim Thema Verpackung, kommt auch immer das Wort Rezyklat oder der Einsatz von Rezyklaten. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Können Sie das erläutern? Was sind denn Rezyklate und warum ist der Einsatz bei Lebensmitteln da so schwierig?
Ja, Rezyklate, das sagt ein bisschen der Name. Das kommt vom Recycling. Im Grunde genommen ganz besonders eigentlich aus der Ecke des Kunststoffs. Ne, der Kunststoff ist ja das, was in der Umwelt nie einfach verschwindet. Deswegen ist die Nutzung, die Nachnutzung als Sekundärrohstoff und auch die Betrachtungsweise, das Material als Rohstoffquelle im zweiten Nutzungsweg zu sehen, eigentlich entscheidend und jetzt mit hinzugekommen und im Fokus in letzter Zeit. Nun ist das aber ein bisschen schwierig, wenn wir uns die Sammelsysteme vorstellen. Jeder ist ja von uns Konsument und der sieht die Leichtverpackungssammlung im gelben Sack. Da entsteht erstmal eine maximale Mischung. Also da wird alles, was an Produkten entstanden ist, jedes Packmittel, was einst auch mal entworfen wurde für ein bestimmtes Produkt und auch ganz unterschiedlich zusammengesetzt sein kann, es kann ein unterschiedlicher Kunststoff sein, es können verschiedene Additive verwendet werden, das kommt in vollständige Mischung. Und dann ist es natürlich jetzt dann später für den Sekundärrohstoff wieder aus der Mischung die Aufgabe, einen hochwertigen Kunststoff zu generieren und das dann als sogenanntes Rezyklat, ne, in Umlauf zu bringen, mit einer wiederum ganz spezifisch eingestellten Funktion, die dann für die nächste Verpackungsanwendung vielleicht wieder geeignet ist. Und das ist schon schwierig, weil, wie gesagt, in der Mischung, da sind nicht nur unterschiedliche Kunststoffe, da sind unter Umständen auch Fehlwürfe. Ne, der Verbraucher ist zwar nie derjenige, den ich jetzt hier an den Pranger stellen will, aber es ist auch das am wenigsten kontrollierbare Element in der ganzen Kette. Und es gelingt uns auch nie immer ganz exakt alles wegzuwerfen und dann hat man doch mal irgendwie aus Versehen was weggeworfen oder manche sind doch auch vielleicht ein kleines bisschen nie ganz so sensibilisiert, was alles in die gelbe Tonne kann und was nicht. Und dann entstehen eben Fehlwürfe und die können auch richtig unangenehme Kontaminanten mit sich, also nach sich ziehen und in diesen Kreislauf eintragen. Und diese Kontaminanten, die sind nicht nur an der Oberfläche, sondern die diffundieren regelrecht in den Kunststoff hinein. Und wenn sie da einmal drin sind, sind sie eben auch ganz schwer im Recycling wieder herauszulösen, weil da sprechen wir nicht über eine einzelne Substanz, da sprechen wir über Moleküle, über einige Moleküle, die da möglicherweise, wenn es gefährliche Substanzen sind, nicht drin sein dürfen später in der Neunutzung und über ganz viele Substanzen und die einfach erstmal alle zu messen, das ist schon eine Herausforderung und gleichzeitig natürlich die dann so sauber wieder aufzubereiten, dass sie in den Lebensmittelkontakt kommen, das ist eine echte Herausforderung. An anderer Stelle werden ja Rezyklate durchaus schon eingesetzt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass jeder Hersteller sich wünscht, eine nachhaltige Verpackung zu nutzen. Aber es ist wahrscheinlich am Ende eben nicht immer so leicht. Welche Zielkonflikte gibt's denn da?
Ja, gut, das beginnt natürlich dabei, wenn ich eine Verpackung gestalte, dann versuche ich so wenig wie möglich Material als Verpackungsmaterial einzusetzen. Und wenn ich das versuche, ich will ja möglichst wenig Primärrohstoff einsetzen, dann muss ich ja aber gleichzeitig im Grunde genommen noch immer eine hochwertige Schutzfunktion generieren. Also ganz extrem ist das beim Gasdurchgang. Ne, wenn man das Diffusionsverhalten von Gasen sich anschaut, dann hängt das ganz einfach an der Dicke des Packstoffs. Ne? Und je dicker der ist und je nach Diffusionseigenschaften kommt eben mehr oder weniger Atmosphärenaustausch zustande. Und der Atmosphärenaustausch, der sorgt dafür, wenn er vorhanden ist, dass die Lebensmittel eben beispielsweise schneller schlecht werden. Ne? Und diesen Zeitversatz, den braucht man aber für die Lieferkette, aber auch für den Konsumenten. Und wenn ich die ganz dünn mache, dann brauche ich also ein Material, was ganz, ganz wenig Gas durchlässt. Und das sind dann die sogenannten Barriere- oder Sperrschichten. Und wenn ich die aber wiederum verwende, dann habe ich keinen reinen Kunststoff, sondern dann nutze ich eine Stoffkombination. Und die ist im Recycling wieder schwieriger zu behandeln. Also das ist ein Zielkonflikt. Der nächste ist dann natürlich, dass wir, wenn es uns gelingt, diesen Kreislauf zu gestalten, natürlich für die Würfe, die trotz allem in die Umwelt gelangen, also für all das, was der Konsument doch aus Versehen in die Umwelt einträgt, noch keine direkte Lösung dadurch gefunden ist. Da gibt es immer eine Restmenge, die ist unterschiedlich ausgeprägt, bei uns hierzulande vergleichsweise gering, aber Sie können das trotzdem sehen. Das gibt schon trotzdem nochmal jemanden, der unbedarft was wegwirft oder es fällt aus Versehen runter oder ähnliches. Und dafür gibt es natürlich nie sofort eine Lösung. Auch da gibt es einen gewissen Zielkonflikt. Das eine auf Recycling auszulegen und das andere, wenn es in der Umwelt verschwinden soll, müsste es biologisch abbaubar sein. Es sind ganz unterschiedliche Kreisläufe, die man da betrachten würde. Das sind zwei Beispiele für Zielkonflikte, ne?
Jetzt wird Frau Binzer ab August 2026 eine neue EU-Verpackungsverordnung für die Branche geben. Was genau ändert sich da?
Genau, also wir stehen hier kurz vor, sag ich mal, in der Umsetzung der EU-Verpackungsverordnung, auch genannt Packaging and Packaging Waste Regulation, die PPWR, die ab 12. August kommt. Letztendlich ordnet die dieses ganze Thema, wie baue ich die Verpackung auf, neu. Also letztendlich die Ziele sind es hier, Abfälle zu vermeiden, das Recycling zu stärken und den Einsatz auch von den Rezyklaten, von denen wir eben gehört haben, zu erhöhen, ne? Wo es aber auch so schwierig ist, die letztendlich zu gewinnen, vor allem auch sortenrein zu gewinnen oder auf Lebensmittelechtheit. Und das alles auch bei gleichzeitiger Sicherstellung von Produktschutz und Lebensmittelsicherheit. Also es werden hier für ganz EU-weit letztendlich wird das Thema, die Anforderungen an die Verpackung und Verpackungsabfälle harmonisiert. Es werden hier jetzt ganz klare Regelungen und Vorgaben gegeben. Es ist, das Ganze ist auch ein Teil der europäischen Kreislaufwirtschaftspolitik. Und letztendlich begrüßen wir hier diese Regeln ganz klar, weil neben einem diese Regelung oder das Thema Nachhaltigkeit auch dieser Flickenteppich, der ja bisher in den EU-Ländern herrscht, damit behoben werden soll und damit unmittelbar einheitliche Regelungen gelten und einzelne nationale Verpackungsvorschriften abgelöst werden sollen. Was wir hier aber auch jetzt auch als VDMA wichtig finden, dass diese Regelungen letztendlich auch für alle Marktbeteiligten gelten, nicht nur in der EU, sondern auch außerhalb EU, die letztendlich ihre Produkte hier in die EU importieren, einführen möchten. Und das ist jetzt wieder auch ein Thema, wo es gilt, wie wird das eigentlich kontrolliert? Wer kontrolliert das genau? Wie wird da drauf geschaut? Aber letztendlich werden hier sehr umfassende und tiefgreifende Veränderungen für alle Akteure der ganzen Verpackungswertschöpfungskette und Unternehmensbereiche werden hier letztendlich ja mit sich getragen. Und es ist ein tiefgreifender Wandel. Und das ist auch wiederum jetzt nicht nur, was die Produkte im Supermarkt betrifft, sondern jetzt komme ich wieder auf dieses Stichwort im Maschinen- und Anlagenbau, Transportverpackung. Es betrifft auch den ganzen Maschinen- und Anlagenbau, weil die auch wieder ihre Produkte verpacken. Letztendlich auch wieder ihre Komponenten, Sensoren, Motoren. Es wird alles verpackt. Letztendlich dieses Thema, Stichwort B2B-Bereich, Business-to-Business. Nicht das, was ich im Supermarkt, sondern was ich an meinen Kunden liefere. Und da gibt's auch ganz klare Vorgaben. Jeder Maschinen- und Anlagenbauer muss sich damit jetzt beschäftigen. Und so langsam wachen alle auf. Und das Ganze ist dann auch wieder mit viel Regularien und Bürokratie verbunden. Und jetzt müssen auch die Unternehmen im Maschinenbau herausfinden, welche Rolle, also die PPWR definiert zum Beispiel verschiedene Rollen. Ist man Erzeuger, ist man Hersteller, ist man Lieferant von Verpackungsmaterial? Und da gibt es noch weitere Rolle. Und welche Verpflichtungen ergeben sich aus der Rolle. Also es ist auf jeden Fall ein sehr tiefgreifendes Thema, was die Branche auch sehr, ja.
Klingt auf jeden Fall ein bisschen komplizierter und wahrscheinlich unterstützt der VDMA da seine Mitglieder mit Infos.
Genau, wir unterstützen mit Informationen, das sind Informationsveranstaltungen, wir unterstützen mit Checklisten, aber auch mit direkten Beratungsangeboten.
Wie groß und relevant ist der Verpackungsmarkt denn eigentlich global, Herr Hauptmann?
Ja, da kann ich, was die Zahlen betrifft, mich wohlweislich zurückziehen auf das Wissen des VDMA, aber ich kann vielleicht mal vorwegschicken, bevor ich die Frau Binzer dann mit großen Augen angucke, was die Zahlen betrifft. Was ich vorwegschicken kann, ist, man kann sich das prima vorstellen, ne? Wir haben den Supermarkt erwähnt, das ist ja nur eine Facette. Der Verpackungsmarkt betrifft ja im Grunde genommen jedes Unternehmen, was Waren hin und her schickt. Also im Prinzip jedes. Wenn man so will. Es ist ein so integraler Bestandteil, man hält sich das ganz oft nur nicht so vor Augen, ne, dass es an so vielen Stellen so ist. Und was immer verschickt wird, muss ich jetzt die Frage stellen, oder wer immer etwas verschickt, muss ich die Frage stellen, muss ich das deklarieren, muss ich eine PPWR-Konformitätserklärung abgeben? Im Grunde schon. Und insofern ist der Markt sehr, sehr groß. Ich kann ihn, wie gesagt, nicht so gut greifen, aber nur, wenn man sich das vor Augen hält, dann wird es schon deutlich. Frau Binzer, und jetzt schaue ich mal zu Ihnen, vielleicht können Sie das sogar in Zahlen noch gut untermauern, wie ich Sie kenne. Ist das so?
Genau. Dankeschön, Herr Hauptmann. Wir haben da einige Zahlen vorliegen, was den weltweiten Verpackungsmarkt angeht. Also das auf Daten und Angaben des Marktforschungsinstituts Euromonitor International belief sich der weltweite Absatz von rein jetzt verpackten Lebensmitteln im Jahr auf 2024 auf 4,1 Milliarden Stück Verpackungen aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Papier, Karton, Metall und Glas. Und das beinhaltet Nahrungsmittel, aber auch zum Beispiel Hunde- und Katzenfutter und Getränke. Und wenn man dann mal sieht, also ich finde diese Zahl, die ist ja schwer irgendwie zu fassen. Das ist ja wahnsinnig viel. Und jetzt, man will ja irgendwie Verpackungen auch vermeiden oder reduzieren, und jetzt gibt es auch neue Regularien. Aber man sieht, dass allein es wird prognostiziert, dass bis zum Jahr 2029 der Absatz um 11% sich steigern soll. Ganz einfach, weil wir, wie am Anfangs schon erwähnt, wachsende Weltbevölkerung haben und damit auch mehr Bedarf besteht an gewissen Produkten. Schaut man dann auf die Verpackung, was die Materialien angeht, davon ist die Hälfte von den 4,1 Milliarden Stück Verpackungen, über die Hälfte allein Kunststoffverpackungen mit 2,6 Milliarden Stück. Und die befinden sich auch im Wachstum, in der Steigerung. Es ist so mit weiterhin Kunststoff auch hier das wichtigste Verpackungsmaterial.
Deutsche Verpackungsmaschinen sind international sehr erfolgreich. Warum ist das eigentlich so?
Ja, die deutschen Verpackungsmaschinen. Letztendlich die Verpackungsmaschinen und Technologien sind weltweit sehr gefragt. Wir exportieren in über 100 Länder. Und allein Deutschland hatte den größten Exportanteil im Jahr 2025 mit 25% Verpackungsmaschinen weltweit. Im Vergleich zum Vorjahr sind auch die Exporte um 6% gestiegen. Was ist jetzt Verpackungsmaschinenbau eigentlich? Was beinhaltet das alles? Was gehört dazu? Es ist ein breites Spektrum. Es sind zum Beispiel Füll- und Verschließmaschinen, ganze komplexe Verpackungslinien oder halb- und vollautomatisierte Maschinen. Und vor allem, was verpacken die alles? Sie verpacken kleinste Losgrößen, aber auch Riesenmengen an Bonbons zum Beispiel. Es gibt Maschinen, die verpacken 2000 Bonbons in der Minute. Oder ganz individualisierte Produkte können verpackt werden. Gerade wenn man in den Süßwarenbereich schaut, ist das wirklich Hightech. Deutscher Verpackungsmaschinenbau oder europäischer Verpackungsmaschinenbau ist wirklich Hightech. Was zeichnet sie vor allem aus? Dass sie hygienisch, sicher und zuverlässig verpacken. Bei Bedarf aufs Milligramm genau. Es ist höchste Flexibilität auch gefragt. Das heißt auch schnelle Produkt- und Formatwechsel. Dass man zum Beispiel die Größen der Produkten die es zu verpacken gilt, dass die geändert werden. Dann auch das Thema Hygiene. Es ist zum Beispiel auch sehr wichtig, dass zum Teil steril abgefüllt wird. Und die Kunden schätzen vor allem auch die Servicequalitäten, die die Hersteller von Verpackungsmaschinen den Kunden anbieten. Jederzeit letztendlich vor Ort zu sein und Service anzubieten.
Und Herr Hauptmann, welche Rolle spielt der Maschinenbau bei der Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen?
Also vielleicht kann ich an der Stelle tatsächlich an Frau Binzer noch mal ganz kurz anknüpfen, weil ich ja Konstrukteur von der Ausbildung her bin. Und ich bin genau in dem Raum aufgewachsen, wo die Bonbon-Verpackungsmaschinen so schnell sind und von wo die Maschinen auch gekommen sind. Und das hat mich schon als Kind beeindruckt, wie die technischen Lösungen eigentlich dafür sorgen, dass man das mit dem Auge schon gar nicht mehr verfolgen kann, was da mit jedem einzelnen Bonbon gemacht wird. Und an der Stelle ist der Maschinenbau, glaube ich, tatsächlich so innovativ. Deutschland ist ein Ingenieurland, ist ein Konstrukteursland, kann man eigentlich sagen, immer schon gewesen. Und deswegen ist es natürlich auch eine führende Position, die unsere Maschinenbauer einnehmen, einfach aus dieser Entwicklungshistorie, die so kreativ und innovativ gewesen ist. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage zurück. Was passiert denn jetzt eigentlich mit den Maschinen, wenn wir nachhaltige Verpackungslösungen produzieren wollen? Wir haben es ja früher auch schon versucht, nachhaltige Verpackungslösungen zu produzieren, im Sinne von wenig Materialeinsatz. Das ist nicht neu. Aber jetzt kommen natürlich wieder anders gestaltete Materialien, die nicht mehr genau den gleichen Schichtaufbau haben. Es kommen zunehmend Papiere mit ins Spiel. Und das sind natürlich Maschinen, die in der Praxis stehen. Die sind nie nach 5 Jahren ausgedient, sondern die sind dafür gebaut, lange zu funktionieren. Und jetzt kommen ganz neue Materialien. Dafür sind sie nicht gebaut worden. Ja, und wenn man die dann direkt einsetzt, dann sprechen wir über genau dieses Thema Maschinengängigkeit. Dann treten natürlich Wirkungen auf. Die sind nie direkt vorherzusehen gewesen für den Konstrukteur. Aber die muss man jetzt behandeln. Ja, und das bedeutet im Grunde genommen für die Maschinenbauer jetzt sich ein kleines bisschen mehr zu orientieren. Was haben denn diese Materialien eigentlich für Eigenschaften? Man war es ja gewohnt, dass Kunststoffe recht klar eingestellte Eigenschaften beispielsweise haben. Die konnten auch in gewisser Weise auf die Maschinengepflogenheiten eingehen. Die wurden von Folienherstellern durchaus auch dahin engineert, will ich es mal nennen. Und jetzt, wenn dann Papier plötzlich kommt, was man verarbeiten will, das hat ja überhaupt nie die gleichen Dehnfähigkeiten. Das hat andere Reibeigenschaften. Und das sind natürlich Gegebenheiten, die muss man sich jetzt anschauen, ob die in den bestehenden Maschinen angepasst werden können. Dabei können Maschinenbauer natürlich noch ein Stück weit unterstützen, aber umgedreht stellt man sich natürlich die Frage, was wird denn die Maschine in der Zukunft vielleicht, wie müssen die ausgestattet sein? Da sind schon ganz neue Prozesse, die auch ins Leben gerufen werden, neue Werkzeugtechnik und ähnliches und stellt natürlich auch gerade an der Stelle wieder eine Chance für unseren kreativen Maschinenbau dar.
Was ist denn eigentlich nachhaltiger, Papier oder Kunststoff? Und wo liegen da jeweils die Stärken und Grenzen? Man würde ja vielleicht erstmal so aus dem ersten Reflex heraus sagen, ja, Papier ist bestimmt nachhaltiger, weil es irgendwie natürlicher wirkt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das täuscht.
Oh ja, das ist eine ganz schwierige Fangfrage, weil so pauschal kann man die natürlich nie beantworten. Das ist weder das eine noch das andere pauschal nachhaltiger. Nachhaltigkeit hatte ich noch nie direkt angedeutet, aber ist immer der ökologische Anteil, auf den man schaut. Es gibt natürlich noch die ökonomische und die soziale Nachhaltigkeit. Ich bleibe aber mal beim ökologischen. Da fängt es schon an. Also in der Herstellung der Materialien, es hängt ja sehr davon ab, welche Verpackungsanwendung ich eigentlich umsetzen will. Na, also ein Lebensmittel stellt natürlich eine gewisse Herausforderung dar. Eine Verpackung für ein technisches Produkt ist vielleicht nie so schwierig. Und direkt Nachhaltigkeit im Sinne von Energieverbräuchen, da kann man jetzt nie pauschal sagen, das eine oder das andere ist nachhaltiger, sondern es hängt tatsächlich rein an der Funktionserfüllung. Na? Und da diesbezüglich, da muss man dann wirklich schauen, wie viel Menge eines Materials, mit welchem ganz konkreten Material, auf welchem Weg ist das produziert worden. Dann kann man da eine Ökobilanz aufstellen und sich anschauen, wie die Wege sind. Und dann hängt das, wie ich es vorhin schon einleitend gesagt hatte, davon ab, wenn ich das Produkt sehr gut und sehr zielgerichtet und treffsicher schütze mit der minimalen Menge an Material, dann kann es sowohl mal das Papier sein, was besser geeignet ist, als auch eine ganz dünne Folie.
Heißt, die beste Verpackung gibt's vermutlich gar nicht.
Nein, das ist ein ganz klares Nein. Das kann man tatsächlich mit diesem Wort beschreiben.
Aber ja, vielleicht zukünftig, an welchen neuen Materialien und Technologien wird denn gerade gearbeitet?
Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Da bin ich immer gerne bereit, was dazu zu sagen. Das ist ja sowohl als auch. Also bei den Folien wird natürlich zuallererst mal daran gearbeitet, an Recycling-Technologien. Na, da sind meine Kollegen in Freising beispielsweise als ein Beispiel von einigen anderen, die sich in der Branche natürlich auch damit befassen, an einem Verfahren in der Entwicklung beschäftigt, was sich mit einem Lösemittel auseinandersetzt, und das Lösemittel löst also ein Polymer auf und löst es aus dem sonstigen Verunreinigungsverbund heraus, löst aber noch nicht die ganzen Polymerketten auf, sodass es also nicht wieder komplett auf das Einzelmolekül zurückbricht, sondern eben noch immer die Ketten erhält, und dann kann man daraus wieder einen Kunststoff machen. Das ist die Möglichkeit, Verunreinigungen rauszutrennen. Das ist ein Beispiel von vielen. Also in dieser Richtung muss dringend entwickelt werden, um hochwertige Rezyklate für Kunststoffanwendungen zu generieren. Denn diese Rezyklate, die werden jetzt ja gefordert durch die PPWR. Da gibt es ganz klar festgelegte Quoten zunächst mal. Wie lange es dann Übergangsfristen geben mag, sei mal dahingestellt. Aber der Weg ist beschritten, dass Rezyklate eingesetzt werden. Und dann muss man sich sowohl in der Folienherstellung als auch in der Generierung eines Rezyklates damit auseinandersetzen. Man muss sich damit auseinandersetzen, wie viel Aufwand das ist. Daran hängt ja, ob es verkauft werden kann und ob das Rezyklat einen Wert hat und ein Geschäftsmodell dahinter steht, was dann funktioniert am Markt. Das ist sicherlich eine echte Hürde. Und danach muss auf den Verpackungsmaschinen mit eben genau diesem Material umgegangen werden. Und da haben wir in der Vergangenheit gelernt, dass je nachdem, wie sie aufbereitet worden ist, die Rezyklat enthaltenden Materialien schon Schwankungen haben, wo man in der Maschine, also in der Verpackungsmaschine, da muss man drauf eingehen. Ne? Und das muss vielleicht auch die Maschine dann lernen. Und das ist das Schöne an diesem Thema, was gleich mit dieser Deklaration dieser Anteile zustande kommt, ist eigentlich eine Datenführung über diese Materialien. Also das, was an Daten und an Eigenschaften und an Inhaltsstoffen in den Materialien ist, das wird jetzt nach und nach interessant, das als Datenbasis, also als digitalen Produktpass zum Beispiel, der ist ja da häufig im Gespräch, das gleich mitzuliefern. Und wenn das natürlich eine Anlage zukünftig kennen könnte, das so weit sind wir noch nicht, aber wenn sie das kennen könnte, dann wäre sie möglicherweise in der Lage, mit wissenschaftlichen Modellen bestückt zu werden und zu reagieren und sich einzurichten. Also das ist schon ein bisschen ein vorgegriffener Blick in die Zukunft. Und wenn ich mal in den Bereich Papier vielleicht, dann nehme ich mir auch mal ein Beispiel raus. Wenn ich da mal reinschaue, da sind es natürlich ganz dünne Barrieren. Papier ist ja nur als solches dann als Papier jetzt erstmal beschrieben laut PPWR, wenn da nicht mehr als 5% Fremdstoff am Papier haftet. Und da darf es dann eben auch eine Beschichtung nicht mehr sein. Ob die Definition so erhalten bleibt, mag mal dahingestellt sein. Das muss man sicherlich nochmal überprüfen. Das ist jetzt dieser erste Entwurf. Aber der führt dazu, dass ich, wenn ich ein ganz dünnes Papier verwenden kann, eben auch nur noch ein Hauch von nichts auf diesem Papier haben darf, was eine Barriere dann praktisch, eine Barrierefunktion erfüllt. Oder eine Siegelfähigkeit, also dass eine Verpackung, ein Beutel auch verschlossen werden kann, so wie wir das gewohnt sind. Und ein Papier kann eben nicht verdichtet werden, sondern da muss ich ein Werkzeug vielleicht formkonturtreu anschmiegen. Und das sind so Beispiele, wo Entwicklungen hingehen, und wir schauen uns auch ganz unterschiedliche Siegelverfahren an. Man muss nicht mehr im Wärmekontakt zwingend siegeln. Man kann sich bei Aluminiumschichten, und die sind ja auf Metallisierungen, also auf ganz, 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 ganz dünne Metallbeschichtungen zurückgedrängt wurden, ob man dann nicht noch mit Induktionen arbeiten kann. Also induktiv, so wie wir das von der Herdplatte kennen, praktisch Wärme zu erzeugen im Material, genau da, wo die ganz, ganz dünne Siegelschicht ist. Und da muss ich nicht durch den ganzen Isolator hindurch durchwärmen. Das ist aber noch nie ausentwickelt. Das sind Dinge, die machen wir gerade in der Forschung, überprüfen die, ob das sich eignet. Aber das sind natürlich auch umgreifende Schritte, die, wie gesagt, wieder eine Chance darstellen.
Und was, Frau Binzer, kann die Industrie denn jetzt tun, um die Kreislaufwirtschaft voranzubringen? Und wie wichtig ist hier die Zusammenarbeit zwischen Materialforschung, Maschinenbau und Recycling?
Ja, genau. Man muss ja das sehen, das Ganze als irgendwie, es ist ja sehr ein System. Ne? Es ist ja nicht jeder einzeln für sich, der vor sich hin entwickelt, und sondern auch hier in dem Thema ist es ganz wichtig, dass man vor allem die Zusammenarbeit stärkt, dass man, sag ich mal, die Grenzen Maschinenbau mit den Materialentwicklern, mit den Herstellern von den Packmitteln zusammenarbeitet. Weil wir haben ja gerade auch gehört, wenn die Materialien geändert werden, jetzt auch PPWR-konform, die Folien werden dünner, die haben eine andere Zusammensetzung oder dann auch die faserbasierten Materialien, wie auch Herr Hauptmann gesagt hat, dann müssen die Maschinen angepasst werden. Ja, man kann sie nicht einfach letztendlich wechseln und auf einmal faserbasierte Materialien drüber laufen lassen. Also letztendlich die konstruktiv umgebaut werden, damit auch weiterhin diese hohe Effizienz und Qualität vor allem gewährleistet wird, was auch gefordert wird. Und daher ist es ja auch wichtig, letztendlich Netzwerken sich zusammenzuschließen, miteinander zu entwickeln oder auch in Forschungsprojekten ganz einfach auch zusammenzuarbeiten und über die Grenze hinauszudenken. Also was wir zum Beispiel auch sehen, was die PPWR ist, nicht nur ein Regularien- oder Bürokratievorgeber, sondern sie bringt ganz klar auch einen Innovationen oder einen Innovationsbooster. Also wir sehen auch im Maschinenbau entwickeln sich neue Geschäftsfelder. Es werden nicht nur die Maschinen entwickelt, sondern auf einmal werden auch neue Materialien entwickelt oder es wird Kompetenz aufgebaut in dem Thema. Verpackungsentwickler, die jetzt in die Maschinenbauunternehmen kommen oder auch Beratung angeboten für, sag ich mal, die Hersteller von Lebensmitteln, von Nahrungsmitteln. Also ich denke, hier gibt's aber auf jeden Fall auch noch eine Menge zu tun. Wir stehen da erst am Anfang und müssen hier auch Initiativen ergreifen und das auch aus dem VDMA, aus dem Maschinenbau.
Wollen Sie ergänzen, Herr Hauptmann?
Ja, Frau Binzer, da haben Sie mir eigentlich aus dem Herzen gesprochen. Da nehme ich genauso die Strömungen wahr, dass sich in der Industrie tatsächlich schon Netzwerke gebildet haben, die zwischen Maschinenbau und den Markenartiklern stattfinden. Und gleichzeitig gibt es aber Forschungsnetzwerke, die sich formieren, wie beispielsweise das Zentrum für zirkuläre Verpackungstechnologien und Systeme hier in Dresden, was im Grunde die Kompetenz der Papierherstellung, der Fasertechnologie, der Barrierebeschichtung mit der Verarbeitung und allem, was dazugehört, bis eigentlich zum Verpackungsprodukt zusammenbringt. Und dann im Idealfall diese Forschungskapazitäten direkt an die Bedarfe der Industrienetzwerke angliedert. Diese Verbindung, die wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft.
Dann lassen Sie uns abschließend nochmal in die Zukunft schauen. Sie haben es gerade schon getan, ganz kurz, Herr Hauptmann. Die Frage an Sie beide jetzt, welche Verpackungstrends wird es denn die nächsten Jahre geben? Sagen wir mal, die nächsten 5 Jahre, welche werden da prägend sein? Was glauben Sie?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass noch viel Verpackungslösungen jetzt überarbeitet werden, wenn zunächst mal der erste Schock dieser PPWR-Konformitätsarbeit zu Ende ist. Das ist natürlich erstmal eine organisatorische Aufgabe, das alles auszufüllen, alles zu deklarieren. Aber dann läuft die Zeit ja in Richtung 2030, wo sehr viele Regelungen auch wirklich scharf geschalten sind, unter anderem eben die 10% Rezyklatquote für Kunststoffe in kontaktsensitiven Bereich. Ich denke, da werden viele Verpackungslösungen hinterfragt und dann stellt man natürlich auch erstmal die Frage, ist es nicht möglich, das aus Papier herzustellen und diesen Papierstrom dann in die Altpapierfabriken zu bringen, ist dann die nächste Herausforderung. Aber diese sogenannte Paperization, die wir am Markt jetzt schon wahrnehmen, die auch schon diskutiert wird, ich glaube, das ist nicht eine kurzfristige Sache, um jetzt den Schock der Regularien aus der PPWR zu überwinden, sondern das wird noch richtig Entwicklungsarbeit auch im Maschinenbau nach sich ziehen. Das ist jetzt schon, das sieht man schon, da gibt es Maschinenbauer, die ganz neue Lösungen eruieren, auch erste Maschinen dafür bauen. Und ich komme ja aus im Prinzip der Papierumformung und weiß, wie viele Forschungsansätze noch nicht berücksichtigt worden sind und wie viele Ideen dazu auch noch nicht in Forschungsprojekten gelaufen sind. Also das bewegt sich in jedem Fall noch eine ganze Weile und dann können wir die nächsten 5 Jahre gut damit füllen. Ich denke sogar länger. Das kann ich in jedem Fall sagen, aber auch im Bereich Einsatz des Rezyklates und saubere Rezyklatqualitäten und der Kreisläufe gemeinsam mit den Recyclern, das ist auch noch ein echter Knoten. Und ich glaube, da gibt es aber schon Entwicklungspartnerschaften, die zeigen in die richtige Richtung.
Frau Binzer?
Ja, genau. Also ja, perfekt. Das Thema Materialienverpackung, Herr Hauptmann, da kann ich gar nichts hinzufügen. Genau, was ich aber da kurz ergänzen möchte, was ich denke auch ein wichtiger Trend ist, das Thema Design for Recycling oder was heißt Trend? Das ist ja auch schon, das ist ja nicht modern oder neu, das gibt es ja schon ganz lange, aber dass man auch schon vorausschauend die Verpackung plant. Und dann auch das Thema Recyclingstrukturen. Also ich finde, es nützen ja nichts die besten Verpackungen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Ländern auch wohne, wo ich da nicht die Möglichkeit habe, das letztendlich dem Stoffstrom zuzuführen. Also ich glaube, da sind wir in Deutschland ziemlich gut ausgestattet. Aber ja, jeder kennt es auch aus dem Urlaub oder woanders, dass es da auch noch besser ausgebaut werden muss. Und dann, um vielleicht auch nochmal weitergehen zu dürfen mit dem Ausblick in die Zukunft, jetzt auch nochmal aus dem Maschinenbau heraus. So, ich hatte es ja auch anfangs schon gesagt, Verpackungsmaschinenbau ist wirklich Hightech, Verarbeitungstechnologien. Hier gibt es auch einige Trends. Hier tut sich auch einiges, wie bei den Maschinen, Stichwort Smart Manufacturing, das Thema KI findet hier auch immer mehr Einzug. Robotertechnologien, letztendlich, wo manuelle Tätigkeiten auch immer mehr wegfallen. Assistenzsysteme, die KI-gestützt sind, um letztendlich den Arbeiter an der Maschine direkt zu unterstützen, um auch hier eine gewisse Ressourceneffizienz zu erlangen. Weil das ist natürlich auch, wenn wir auch beim Thema Nachhaltigkeit sind, nicht nur Nachhaltigkeit der Verpackung, sondern auch Einsparungen von Energie, Wasser, oder auch Reinigungsmittel, was ja auch bei den Verpackungsmaschinen oft sehr, sehr stark viel genutzt wird oder in der Lebensmittelherstellung. Und auch dieses ganze Thema Daten, wie nutze ich die Daten, um da letztendlich auch neue Geschäftsmodelle entwickeln zu können. Ja. Und auch ein Thema, was man vielleicht oft weniger hört, aber dann ist hier Future Skills, wo geht es hin? Welche Kernkompetenzen werden die Maschinenbauer, aber auch die Fachkräfte in Zukunft benötigen, um auch hier, gerade auch was der europäische Maschinenbau angeht, weiter bestehen auch zu können im internationalen Wettbewerb, der auch immer härter wird. Flexibilität und Lernfähigkeit, Offenheit gegenüber neuen Technologien. Und da müssen wir auch Gas geben und uns auch kümmern und vor allem auch hier den Nachwuchs in den Bereich holen und dass sie das interessant finden und dort lernen, studieren. Genau. Und zum Thema Trends und Zukunft, ja gerade diese Themen, die wir gerade gehört haben von Herrn Hauptmann und die ich eben genannt habe, die, ja, das sind auch die sogenannten Hot Topics jetzt unserer Weltleitmesse Interpack, die vom 7. bis 13. Mai in Düsseldorf stattfindet und wo genau diese Themen eine große Rolle spielen und da letztendlich auch in die Zukunft geblickt wird, geschaut wird und gerade auch auf dem VDMA-Stand das Thema bespielt wird, unter anderem auch vom Herrn Hauptmann vom Fraunhofer IVV sehen wir da einige Exponate bei uns auf dem Stand.
Ich glaube, wir haben alle eins verstanden, definitiv nach diesem Podcast. Verpackung ist alles andere als ein Randthema. Verpackung ist unverzichtbar für unsere Versorgung, gleichzeitig aber auch ein echter Balanceakt zwischen Produktschutz, Nachhaltigkeit und technischen Anforderungen. Und genau hier spielt der Maschinenbau eine entscheidende Rolle, vor allem wenn es um neue Materialien, Recyclingfähigkeit und effiziente Prozesse geht. Vielen Dank an Judith Binzer vom VDMA, Fachverband Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen und Professor Dr. Marek Hauptmann vom Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV. Dankeschön. Mehr Infos zum Thema finden Sie unter vdma.eu. Und damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ab jetzt keine einzige Folge des Podcasts mehr verpassen, einfach auf Abonnieren klicken. Hören können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.